Die Sommerpause ist vorbei, liebe Leute. Wir haben September. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mel und ihr hört eine neue Folge von meinem mellisteriösen Lost Place Podcast. Können wir darüber reden, dass wirklich die letzte Folge einfach 6 Wochen her ist, weil ich eine Sommerpause dazwischen gelegt habe? Ja, ist ziemlich ärgerlich, aber jetzt starten wir. Der Sommer ist vorbei. In die Herbstsaison. Mit eigentlich einer ganz passenden Folge, denn es ist auf jeden Fall die Jahreszeit der Hexen, der Geister, des Paranormalen. Denn nächsten Monat ist schon Halloween. Für mich beginnt die Halloween-Saison einfach ab dem 1. September. Ich liebe die Jahreszeit. Ich mag den Herbst total gerne, wenn die Blätter sich langsam rotbraun färben, so runterfallen, die Bäume irgendwann kahl sind. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, falle ich im Herbst und zur Halloween-Saison weniger auf. Ja, ihr wisst ja, schwarze Haare, schwarze Outfits. Das ist einfach so mein Standard-Style. Gerade das Thema Hexen und Pentagramme. Mir ist aufgefallen, dass gerade Kommentare unter meinen Videos, da fragen voll oft Leute, Mel, bist du Satanist? Weil ihr müsst wissen, ich trage immer so eine Kette, so ein Pentagramm. Allerdings ist es kein umgedrehtes Pentagramm. Das, was ich trage, ist eigentlich eher so eine Art Schutzsymbol. Und ich habe es tatsächlich auch tätowiert, aber die Frage kommt trotzdem wahnsinnig oft. Ich wurde tatsächlich auch schon extrem angefeindet, hier Thema Satanismus. Dabei habe ich damit eigentlich überhaupt gar nichts am Hut. Ich hatte auch mal ein Video gemacht, vielleicht kennen die einen oder anderen das noch, ich werde es aber definitiv jetzt heute nochmal hochladen, und zwar zum Thema Satanismus, beziehungsweise habe ich mal mit Taylor eine alte, verlassene Kirche besucht. Das ist aber schon wirklich Jahre her und ich hatte darüber auch ein TikTok-Video gedreht. Ich bin da rumgelaufen, da war zum Beispiel das Altar und darauf lag ganz viel Blut. Und da habe ich dann drüber erzählt, dass da wahrscheinlich irgendwelche Satanisten irgendwelche Rituale vollzogen haben. Das habe ich einfach so gesagt, ein Audio gemacht, also ein Voice-Over und hochgeladen. Also ein bisschen was über den Ort erzählt, jetzt nicht tief und halt über das Thema Satanismus, weil diese Kirche tatsächlich die Satanskirche genannt worden war in der Urbexer-Szene. Das Problem an der Sache ist allerdings, ich wurde daraufhin ziemlich angefeindet. Ja, was verbreitest du so Halbwissen über das Thema Satanismus? Was ist da los mit dir? Das ist überhaupt nicht so, wie du es darstellst. Nicht alle Satanisten schlachten irgendwelche Tiere ab. Und ja, das mag auch sein. Aber trotzdem, Leute, feindet mich nicht direkt so an. Was soll das denn? Doch ich habe mir dann gedacht, das ist schon sehr, sehr lange her, warum nicht mal über dieses Thema aufklären? Denn das Ding ist, diese Kirche ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr alt. Und in diesem Ort, wo diese Kirche steht, ist ein grausamer Mord passiert. Tatsächlich im Zusammenhang mit Satanismus. Lange brauche ich da ja wirklich nicht drum rumreden. Ich meine, der Name der Folge verrät es eigentlich. Die Satanskirche und der Satansmord. Gerade jetzt finde ich das Thema ganz, ganz passend zur Jahreszeit und auch einfach mal zur Aufklärung. Denn viele haben natürlich so ein Bild im Kopf und wissen überhaupt nicht, wo das eigentlich herkommt. Wir alle haben so direkt im Kopf, Satan betet Teufel an oder halt die Leute jetzt in der neuen Satan-Szene, ja, das ist alles gar nicht so schlimm, wir glauben nur an uns selbst. Doch woher kommt das alles? Was stimmt da überhaupt und was nicht? In dieser Folge werdet ihr sehr viel darüber erfahren und leider werde ich auch über einen grausamen Mord sprechen. Aber bevor wir darüber sprechen, wisst ihr, dass wir ab und zu hier einmal Geschichten von euch hören. Und mir hat eine liebe Zuhörerin eine Geschichte zukommen lassen, beziehungsweise hat sie die selber angeblich, sage ich jetzt extra, erlebt. Ich hatte erst überlegt, ob ich überhaupt davon spreche, weil so ein paar Stories, die hören sich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die hören sich so hart unglaubwürdig an, aber da sind wir ja wieder beim Thema, ne? Die Frage ist, glaubt ihr daran und was haltet ihr davon? Weniger sollte ich mir die Frage stellen, was ich davon halte. Und deswegen habe ich überlegt, dass ich die trotzdem einmal erzähle und ihr dann einfach mal in euch kehrt und überlegt, was glaubt ihr davon, was glaubt ihr nicht? Und ja, was haltet ihr im Allgemeinen von der Thematik? Das könnt ihr ja gerne mal als Feedback schreiben. Aber hier, liebe Leute, ist eine Geschichte von Oma beziehungsweise von einer lieben Zuhörerin. Hey Mel, Du hast ja mal dazu aufgerufen, dir zu schreiben, wenn man selber mal was Paranormales erlebt hat oder jemanden kennt. Also dachte ich, ich schreibe dir einfach mal. Ich fange einfach mal an. Ich war mal bei der Feuerwehr und das ist aber schon sehr, sehr lange her, deswegen darf ich darüber reden. Ich muss aber etwas aufholen, sonst versteht man es nicht. Wir sind zu einem Hausbrand gerufen worden. Soweit, so gut. Als wir reinkamen von innen in das Gebäude, kam man nicht mehr in den zweiten Stock, da der Boden heruntergekommen ist. Das Haus wurde am Ende kontrolliert abgebrannt und es war einfach nichts mehr zu retten. Wir hatten auch alles abgesucht und es war absolut keine Person im Haus. Das Komische an der Sache war, dass, wo wir aus dem Haus rauskamen und es abgelöscht war, haben wir nach oben gesehen und da stand eine Frau. Sie stand am Fenster und schaute raus. In alter Kleidung. Also nicht normal für unsere Zeit. Ich habe es erstmal abgetan und angefangen aufzuräumen, die Dinge, die wir nicht mehr brauchten. In der Zeit kam mein bester Freund zu mir und fragte mich, du hast die Frau am Fenster auch gesehen, oder? Ich bin wie angewurzelt stehen geblieben und sagte nur, du auch? Fakt ist, uns wurde bestätigt, dass kein Mensch mehr im Haus war. Und da, wo die Frau stand, hätte sie nicht stehen können, weil genau da ja der Boden gefehlt hatte. Ja, das ist dann die doch relativ kurze Story von unserer lieben Zuhörerin Verena. Lasst das erstmal sacken, liebe Leute, und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ist schon ein bisschen gruselig, vor allem wenn man immer und immer wieder solche Stories hört. Aber jetzt gerade zur Halloween-Saison, seid auf jeden Fall mal gespannt, denn gerade in den nächsten Folgen wird es eventuell auch wieder um ein paar paranormale Häuser gehen. Aber ich werde da aufklären. Ich werde da richtig aufklären, liebe Leute, also macht euch hier auf was gefasst. Doch nun möchte ich mal zu unserer heutigen Thematik überschwenken. Denn ich möchte heute mit euch über eine seit 2008 verlassene alte Kirche sprechen, die auch unter dem Namen Satanskirche bekannt ist. Zumindest in der Urbexer-Szene. Die Kirche, die wir besucht haben, ist eine katholische Kirche namens Antoniuskirche. Der Baubeginn war 1901 und 1902 wurde diese dann fertiggestellt. Der Pastor der Kirche war Jürgen Kühn. 2008 wurde die Kirche dann geschlossen und 2012 dann entweiht. Seit 2019 wird dort umgebaut. Dort sollen wohl Wohnräume entstehen. Die Außenfassade soll bestehen bleiben. Aber von innen haben sie schon jetzt aktuell sehr, sehr viel renoviert. Also der Umbau war seit 2019 geplant und so richtig begonnen haben die Arbeiten aber wohl erst nach Corona. Unser Besuch ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her und der Grund unseres damaligen Besuches war nicht, dass wir wussten, hey, da ist eine Kirche, da könnte irgendeine grausame Geschichte dahinter stecken, sondern wir hatten einfach Fotos davon gesehen und uns gedacht, hey, das sieht ja ziemlich cool aus, das ist in der Nähe, da fahren wir einfach mal hin. Und so, liebe Leute, fuhren wir auch einfach mal los, haben den Hund ausreichend gesichert und haben erst den Kirchturm entdeckt und dann den Eingang der Kirche. Also wir haben ein bisschen gehadert, weil wir haben nicht so ganz einen Parkplatz gefunden, aber den Parkplatz haben wir dann doch tatsächlich direkt in der Nähe bekommen und gingen dann auch hinein. Und hier war das ein bisschen anders. Erstmal, dass wir den Parkplatz quasi direkt vor der Tür bekommen haben und die Tür von der Kirche stand sperrangelweit auf. Komplett. So stand sie dann da in einer niedlichen Seitenstraße mit offener Tür. Kein Bauzaun, zumindest war der sehr weit offen und nicht ausreichend Bauzäune waren vorhanden, weil man kennt das ja sonst, dass so ein Gebäude ringsrum mit Bauzäunen gesichert ist. Aber das war hier nicht der Fall und die Tür stand einfach sperrangelweit auf. Es sah nicht ganz so aus, als hätte die jemand aufgebrochen. Ja, trotzdem sehr, sehr fragwürdig. Was uns damals direkt aufgefallen ist, war ein extrem muffiger, stickiger Gestank, der sich durch die ganze Kirche durchzog. Der ist uns einfach direkt wie so eine Wand entgegengekommen und es hat sehr faulig irgendwie gerochen. Aber der Geruch, der erklärte sich auch relativ schnell, denn es waren unheimlich viele Tauben anwesend. Ich muss dazu sagen, hat irgendwer von euch, es gibt ja so Dinge, die man noch nie gesehen hat, ne? Ein tankendes Taxi, eine Babytaube. Ja, ich habe da tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben eine Babytaube gesehen. Aber nicht nur Babytauben, sondern auch Taubenleichen, skelettierte Tauben, verfaulte Tauben, lebendige Tauben, alles, was mit Tauben zu tun hat. Taubennester auf den Treppen und halt Babytauben. Und ich muss sagen, irgendwie sind die schon so hässlich, also absolut hässlich, dass die schon wieder süß sind. Aber nochmal zurück zum Anfang, als wir reinkamen. Denn wenn man reinkam, konnte man auf den ersten Blick erstmal den kompletten Raum erblicken. Dort waren nicht mehr wirklich viele Bänke vorhanden. Lediglich nur noch eine einzige, die mitten im Raum stand. Man konnte also schön die Bank sehen, den Altar und hinter dem Altar haben Leute ein ganz, ganz großes Graffiti an die Wand gesprayt. Und zwar war das eine Art Teufel. Ich habe mich dann erstmal gefragt, ob das der Grund sein könnte, warum man der Kirche den Namen Satanskirche verliehen hat. Naja, wir schauten uns dann erstmal um, machten ein paar Fotos und gingen dann auch in Richtung Altar und Graffiti, weil wir halt auch davor noch ein paar Fotos machen wollten und uns das anschauen wollten. Ich kam dem Altar dann immer näher und da konnte ich das ganz, ganz gut erkennen. Auf dem Altar war alles voller Blut. Und das war leider kein Kunstblut von irgendwelchen Leuten, die da jemanden Schrecken einjagen wollten, sondern dieses Blut war echt und das konntest du auch sehr gut erkennen. Schon bereits getrocknetes Blut, aber wirklich sehr, sehr viel. Auf dem Altar standen ein paar Kerzen und ringsrum vom Altar standen auch ganz, ganz viele Kerzen. Und das war nicht das Einzige, was vorhanden war, zusammen mit dem überdimensional großen Satans-Graffiti, sondern auch an den Säulen und sonst an den Wänden waren diverse Schmierereien mit satanistischen Symbolen. Auch verschiedene satanistische Motive. An einer Säule stand ganz groß geschrieben, Gott ist tot, es lebe die Freiheit. Und überall waren einfach Tauben. Überall dieses Geräusch von Tauben. Bei jeder Bewegung schreckten irgendwo Tauben auf und flatterten weg. Was auch ein bisschen merkwürdig war, auf dem Lesepodest, welches halt auch noch da stand, lag ein wirklich, wirklich dickes Buch. Also so ein extrem dickes Buch und ich glaube, so eins habe ich vorher noch nie gesehen und es war auch einfach riesengroß. Und ich wollte dann halt direkt nachschauen und dachte, vielleicht wurde da irgendwas noch im Ursprung von der Kirche zurückgelassen, aber das war einfach ein Kreuzworträtselbuch. Es sah ultra alt aus, aber da waren einfach nur ohne Ende Kreuzworträtsel drin. Sonst absolut nichts. Eine Sache fand ich auch ziemlich beeindruckend, ehrlicherweise, denn inmitten des Raumes stand noch ein altes, altes Klavier. Das Klavier, das stammte von der Pianoforte-Fabrik Keiter und Winkelmann aus Braunschweig. Die Tasten allerdings fühlten sich etwas arg schleimig an und einige davon waren abgebrochen. Außerdem war das Instrument arg verstimmt und einige Saiten ausgeleiert. Ich erinnerte mich noch daran, dass wir ein paar von den Tasten gedrückt hatten. Doch irgendwie ging mir einfach dieser Geruch nicht aus der Nase. Der Geruch von Verfaultem und vom Blut, was nicht nur auf dem Altar war. Denn ich konnte hier ganz klar erkennen, dass auch auf dem Klavier Blut war. Und zwar einige Bluttropfen. Und es lagen hier auch unzählige Federn von Tauben herum. Diese ganzen Schmierereien an den Wänden, das Blut, wovon man sehen und riechen konnte, dass es wirklich echt war. Ja, die Tauben, die Federn. Konnte man da davon ausgehen, dass hier irgendwelche Satanisten Tauben abgeschlachtet hatten? Das war eine Frage, die ich mir ja mehrfach stellte, als ich da war. Eines ist sicher, hier im Ort und auch im Allgemeinen über den Ort wurde häufig und wird auch heute noch rumerzählt, dass dort regelmäßig schwarze Messen zelebriert worden waren. Also tatsächlich so eine Art Opferrituale. Später aber dazu und zur Aufklärung mehr. Wir entschieden uns dann, weiter hochzugehen, denn konnten eine kleine Treppe erkennen, um auch die restlichen Räumlichkeiten der Kirche zu erkunden. Dort haben wir dann eine uralte Singer-Nähmaschine gefunden. Die stand da einfach rum. Da habe ich auch einige Fotos von gemacht, die ich euch hochladen werde. Neben dieser Maschine, beziehungsweise noch auf der Maschine drauf, lag ein uralter Brief. Leute, der war wirklich uralt in einer Schreibschrift, in einer sehr, sehr schönen Schreibschrift, die ich kaum bis gar nicht lesen und entziffern konnte. Was ich aber erkennen konnte, war das Datum des Briefes und zwar datiert auf den, ja, nee, genaues Datum nicht, aber auf 1954. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, irgendwas darauf zu entziffern, aber da stand, das Einzige, was ich irgendwie erkennen konnte, war irgendwas von Generalversammlung und eine Wahl eines Gemeindevorstands. Ja, das war's dann aber auch, sonst konnte ich wirklich irgendwie nichts entziffern. Ich lade euch den aber hoch und vielleicht könnt ihr ja ein bisschen was daraus lesen oder entziffern. Wir sind dann aus dem Raum rausgegangen und standen nun auf einer Art Podest. Damit ihr euch das einmal vorstellen könnt, das ist da, wo die Orgel war. Wer von euch schon mal in einer Kirche war, der wird das wissen. Und davon lade ich euch auch Fotos hoch. Und da konnte man die Orgelpfeifen erkennen. Leider war die auch nicht mehr vollständig. Also die Orgelpfeifen, ein paar wurden abgebrochen. Also die Kirche war schon stark vom Vandalismus befallen, aber einige waren auch noch da. Von diesem Podest aus konnte man runterblicken. Auf das Altar und auf das Graffiti von dem Teufel. Und von oben sah es nochmal viel furchteinflößender aus. Also da hatte sich jemand wirklich sehr, 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 sehr Mühe gegeben, das so gruselig wie möglich zu gestalten. Und davon muss ich euch auch einfach was hochladen, damit ihr euch das einfach viel besser vorstellen könnt, wie das da aussah. Aber ich sag's euch, wirklich schade um das Instrument, ne, dass da wirklich so mehrere Pfeifen rausgebrochen worden waren. Ja, und auch das Pedal wurde durchgetreten. Ist halt wirklich sehr, sehr schade. Zusätzlich lag da überall Papier auf dem Boden rum und Abfälle und Taubenkot, ohne Ende Taubenkacke und dieser Gestank, Leute. Das ist, seid froh, dass ihr gleich durch die Videos nicht riechen könnt, falls ihr euch die gleich anschaut. Aber ich wollte dann noch weiter nach oben gehen und zwar Richtung Turm. Nicht nur Richtung Turm, sondern bis oben, bis zur Glocke hin. Und der Weg, ich sag's euch, liebe Leute, der wurde immer und immer enger. So eng, dass ich dann zu meiner Begleitung gesagt habe, ey, du nimmst mal den Hund und ich gehe da eben alleine hoch, weil es wirklich viel, viel, viel zu eng war. Also es wäre nicht möglich gewesen. Und ich wollte halt wirklich einmal die Glocke sehen und auch filmen. Weil wann bekommt man schon mal so eine Gelegenheit, das so zu sehen, ne? Ich muss dazu sagen, ich habe grundsätzlich immer eine Maske dabei, wenn ich auf Lost Places gehe. Vor allem, wenn ich die vorher nicht kannte. Aber hier, je näher ich nach oben kam zur Glocke, musste ich die definitiv den auch aufsetzen, weil es wurde immer schlimmer. Überall lagen Taubenskelette, Taubenbabys, Nester. Es war so krass zugekackt, Leute, und ich ging immer höher, bis ich dann endlich an der Glocke ankam. Aber ich sag's euch, das war so eine krass geile Aussicht, weil man konnte von da oben auch rausschauen. Und die Glocke ist so verdammt riesig. Ja, habe ich schon ein paar Fotos gemacht, Videos und glaub mir, ich war froh, als ich wieder unten war. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal so ein Bild im Kopf von der Kirche. Und ja, das ist der Grund, warum sie halt auch Satanskirche genannt wird, ne? Diese ganzen satanistischen Symbole, Motive, dieses Riesengraffiti und der Fakt, dass da halt wirklich Tiere abgeschlachtet worden sind, ne? Und das ist ja wirklich passiert, so. Und dadurch bedingt hat man die dann irgendwann Satanskirche genannt. Des Weiteren sind halt auch Anwohnern aufgefallen, beziehungsweise ist Anwohnern aufgefallen, dass dort einige Gestalten schwarze Messen zelebrieren. Ja. Nicht ganz so geil, ein bisschen gruselig und darüber hatte ich damals schon ein TikTok-Video gemacht, noch bevor ich den Podcast überhaupt hatte. Ein Video, was ich euch nochmal hochladen werde und das stieß ja dann auf die Kritik, ne, wie ich Satanisten denn darstellen würde und das ist ja alles gar nicht so. Ich hatte damals wortwörtlich gesagt, dass irgendwelche Satanisten hier irgendwelche Rituale fabrizieren. Ja, und genau dieser Satz und diese Äußerung hat den einen oder anderen gar nicht gefallen, weil das ja in Anführungsstrichen ein total falsches Bild auf den Satanismus wirft. Und deswegen sollte ich mal erklären, was Satanismus überhaupt bedeutet. Was ist Satanismus überhaupt? Die meisten von euch haben bestimmt direkt ein Bild im Kopf. Grausame, okkulte Rituale, wie zum Beispiel hier in der Kirche, voller Sex, Blut, Leute, langen schwarzen Kutten, die um einen Opferaltar im Kreis stehen, Figuren von gehörnten Dämonen, Totenschädel, Pentagramm, wie das, was ich beispielsweise tätowiert habe, nur umgedreht, umgedrehte Kreuze, die Zahl 666, ja, und sogar Menschenopfer. Die meisten dieser Bilder stammen allerdings aus Grusel- und Horrorgeschichten. Seit etwa 400 Jahren tauchen solche Themen und Motive in Literatur und Theater auf und auch in Videospielen. Ja, und durch diesen übertriebenen Sensationsjournalismus und Verschwörungstheorien werden solche Klischees in Zeiten des Internets und in Zeiten von Social Media sehr schnell verbreitet und sehr, sehr gerne aufgegriffen. Deswegen erkläre ich euch jetzt einmal so ein paar Fakten über echten Satanismus. Grundsätzlich, liebe Leute, ist es allerdings schwierig, alle Gruppen und Bewegungen zusammenzufassen, die sich als Satanisten verstehen oder selbst auch bezeichnen. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass sie Dinge für sich benutzen, die gesellschaftlich als in Anführungsstrichen böse oder schlecht gelten. Vor allem in christlich geprägten Gesellschaften. Schon lange vor Judentum, Christentum und Islam gab es okkulte Gemeinschaften, die sich gegen die Vorstellung von Göttern und deren Geboten und Gesetze stellten. Wenn eine Gruppe etwas in Anführungsstrichen Gutes glaubt, dann werden die Feinde dieser Gruppe es buchstäblich verteufeln. Man unterscheidet bei Satanisten zwischen zwei Hauptströmungen. Die modernen, anthropozentrischen, das heißt auf menschenbezogenen Satanisten, die eher atheistisch sind, also nicht an Gott glauben und auch nicht den Teufel als echtes Wesen, sondern mehr als Symbol verstehen, sondern es sind eher Menschen, die so eher an sich selbst glauben. Und die theistischen Satanisten, die wirklich an Satan glauben und ihn verehren, damit er anderen schadet und sie selbst verschont. Daher auch der Begriff Teufelsanbeter. Die modernen Satanisten sind in den USA, Kanada, Australien, Finnland, Deutschland und im Vereinigten Königreich als nicht-atheistische religiöse Gemeinschaft anerkannt. Sie glauben nicht an Gott und Satan ist für sie nur eine symbolische Figur, mit der sie sich gemeinsam identifizieren können. Ihre wichtigsten Standpunkte sind Pragmatik, Skeptiker, Individualismus und Selbstentfaltung ohne religiöse Moralvorschriften. Daher haben sie den Ruf, egozentrisch oder sogar egoistisch und optimistisch zu sein. Sie verstehen sich selbst als eine Art Satire des Christentums und provozieren damit, dass sie sich auf jedes rein religiöse Argument mit dem genauen Gegenteil, erwidern. Auf die Frage, glaubt ihr wirklich an den Teufel, folgt oft die Antwort nein. Christen glauben an den Teufel, wir glauben nur an uns selbst. Ihre politischen Ziele sind die Trennung von Staat und Kirche, Inklusion von Minderheiten und die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Man muss dazu sagen, da ist jeder auch nochmal individuell und natürlich widersprechen sich da andere Gruppen auch nochmal von der jeweiligen anderen. Ne? Also man kann das nicht komplett pauschalisieren, aber das ist so im Allgemeinen das. Einige verschiedene Gruppen innerhalb dieser modernen Satanisten haben daher in den USA ihre eigene spezielle Agenda entwickelt, zum Beispiel Rechte für die LGBT-Community, das Recht auf Abtreibung oder den Einsatz gegen Rassismus. Nach eigenen Aussagen folgen ihre Rituale immer den Naturgesetzen und dienen nur dem Erreichen ihrer eigenen Ziele ohne Übernatürliches. Die traditionellen atheistischen Satanisten hingegen sind nicht wirklich organisiert, obwohl einige Gruppen bereits seit dem 18. Jahrhundert existieren. Durch Falschmeldungen, die in den Medien aufgebauscht werden, wurden in der Vergangenheit häufig Satanisten mit Kriminalfällen und kriminellen Vereinigungen in Verbindung gebracht. So gab es in den USA in den 80er Jahren zum Beispiel die sogenannte Satanic Panic, durch die viele gefälschte oder übertriebene Berichte über Missbrauchsfälle durch gefährliche Satanisten in den Medien präsent waren. Auch dazu gibt es tatsächlich einige True-Crime-Fälle, da habe ich mir auch schon ein paar angehört drüber, gerade da kann ich auch wieder Mord auf Ex empfehlen, das ist so mein Lieblings-True-Crime-Podcast. Ja, aber es ist wichtig anzumerken, dass der Großteil der satanistischen Gemeinschaften keine kriminellen oder schädlichen Praktiken unterstützen. Leider werden durch diese verzerrten Klischees häufig Satanisten mit anderen Sekten und sogenannten Psychogruppen verwechselt, von denen tatsächlich eine Gefahr ausgehen kann. In einigen Staaten werden tatsächlich gefährliche Sekten von Geheimdiensten, Prüfstellen und Vereinen als Bedrohung eingestuft und beobachtet. Da sich einige, rechtsextreme Gruppierungen zum Pseudo-Satanismus und Okkulten hingezogen fühlen, können von ihnen begangene Straftaten in Deutschland sowohl als politisch motivierter Extremismus als auch als religiös motivierter Extremismus eingestuft werden. Und man muss dazu sagen, es gibt viele Präventions- und Aufklärungsstellen, die über Sekten, okkulte Praktiken und Psychogruppen informieren. Manchmal fühlen sich einsame oder isolierte Menschen zu solchen Gesellschaften hingezogen und werden Opfer von Gehirnwäsche, müssen ihre Mitgliedschaft mit Geld bezahlen oder werden gezwungen, an bizarren Ritualen teilzunehmen. Manchmal kommen in solchen Ritualen Gewalt, sexuelle Übergriffe oder gefährliche Drogen zum Einsatz. Und manchmal sind solche Rituale eine Art widerliche Mutprobe. Zum Beispiel, wenn du dazugehören willst, dann musst du das und das machen, dann musst du dieser lebenden Taube den Kopf abschneiden oder sowas. Wenn ihr in eurem Umfeld auch sowas vermutet, bitte, bitte wendet euch an Hilfestellen oder direkt an die Kriminalpolizei. Zum Glück ist die Anzahl solcher gefährlichen satanistischen Gruppen im Verhältnis zu anderen Sekten verschwindend gering. Wichtig, liebe Leute, manchmal sind es auch einfach nur unreife Jugendliche, die solche grausamen und extremen Dinge tun, wie zum Beispiel auch hier in der Kirche mit den Tauben. Echte traditionelle Satanisten praktizieren Meditation und Techniken zur körperlichen Selbstbeherrschung und sind eigentlich vollkommen harmlos. Aber wie gesagt, da unterscheiden wir ja auch nochmal zwischen zwei Gruppierungen. Viele von ihnen interessieren sich sogar für Yoga oder andere spirituelle Richtungen, Naturglauben, Hexerei, Tarot, Wahrsagerei, Schamanismus und ähnliches. Diese traditionellen Satanisten glauben oft wirklich daran, dass es übernatürliche Dinge gibt, paranormale Phänomene, wie in etwa Geistererscheinungen etwa, die Frau in Weiß, über die wir letztes Mal berichtet haben, ist ein Beispiel dafür. Aber deshalb schließt diese Art von Satanismus auch nicht wirklich aus, dass es Satan wirklich gibt, beziehungsweise dieser wirklich existiert. So, liebe Leute, jetzt wisst ihr wenigstens so ein bisschen Bescheid. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr gelangweilt, aber ne, man unterscheidet halt zwischen dem modernen Satanismus und halt den klassischen Teufelsanbetern. Auch Satanismus. Da gibt es einen Unterschied. Genau. Ganz wichtig. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei meiner Recherche zu dem Ort und im Allgemeinen zum Thema Satanismus, was auch hier jetzt nochmal sehr, sehr kurz gehalten ist, ne, wenn euch das wirklich interessiert, gerne auch selber nochmal nachrecherchieren, fände ich richtig, richtig geil. Denn ich bin eigentlich kein Geschichtsaufklärungspodcast über das Thema Satanismus. Ich dachte nur, das passt jetzt ganz gut hier rein. Denn bei meiner Recherche bin ich tatsächlich auf einen Fall gestoßen, der sich der Satansmord von Witten nennt. Und das war ziemlich passend zu dem Ort und deswegen musste ich hier auch einmal so ein bisschen was darüber erzählen. Ich muss aber auch direkt dazu sagen, dieser steht in keinem direkten Zusammenhang mit der Kirche. Tatsächlich nicht. Der Mord fand lediglich in der Nähe der Kirche statt. Und zwar am 6. Juli 2001. Das ist nämlich der Tag, wo in Witten im Ruhrgebiet, ganz in der Nähe der Kirche, der unglaublich brutale Mord stattfand. Dieser wurde später von der Bild-Zeitung als Satansmord von Witten bezeichnet. Ja, und andere Zeitungen griffen tatsächlich diese Bezeichnung auf. Es gab mehrere Schlagzeilen wie Satans wirre Brut, getrieben von Hass auf Menschen. Sie dachte, sie würde... Das, wirklich, Leute. Eine Schlagzeile war tatsächlich, sie dachte, sie wird zum Vampir. Und wenn Satan lebt. Und zusätzlich grausiger Ritualmord in Witten. Solche Schlagzeilen waren bundesweit in fast allen großen Zeitungen zu lesen. Die Medienhysterie zu diesem Fall war einfach riesig. Die Tage wurden durchgehend von Fernsehsendern, Zeitungen und Fotografen begleitet. Am Tag der Tat, liebe Leute, also am 6. Juli 2001, betritt Frank K., welcher 33 Jahre alt war, die Wohnung seines ehemaligen Arbeitskollegen Daniel R. An der Wohnungstür steht steht auf so einem Schild geschrieben, Verwaltungsanstalt Bunker Tor 7, Dachau. Er ist zu einer Abschiedsfeier eingeladen. Daniel möchte nämlich mit seiner Frau nach Rumänien auswandern. Um genau zu sein, nach Transsilvanien. Die beiden sind exzentrische Gothics und haben gerade erst vor einem Monat im Standesamt Herten geheiratet. Da haben wir im Übrigen auch geheiratet, liebe Leute. Gruselig. Das war am 6. Juni 2001. Frank freut sich jetzt wahnsinnig auf die Party und hat sogar auf der Arbeit Bescheid gesagt, dass er am nächsten Tag eventuell eine Stunde später kommt. Die Wohnung ist ganz im finsteren Stil des Paares dekoriert. Totenschädel, Kerzen, Satansymbole wie umgedrehte Kreuze, die Zahl 666, aber auch die verbotene SS-Rune. Für alle, die nicht wissen, was das ist ein Symbol, das in der Zeit des Nationalsozialismus verwendet wurde. Das Zeichen besteht aus zwei gekreuzten Runen, die wie ein Blitz aussehen. Sie wurde von der Schutzstaffel der SS in der Gruppe innerhalb der NSDAP benutzt. Heutzutage wird die SS-Rune als Symbol des Hasses und der Gewalt angesehen und ist in vielen Ländern sogar verboten. Aber nun wieder zurück zur Wohnung. All diese Dinge sind halt da vorhanden, dekoriert und es ist sehr, sehr, sehr schwach beleuchtet in der Wohnung. Zusätzlich sind alle Wände schwarz gestrichen. Die beiden schlafen sogar in einem Sarg anstelle von einem Bett. Aber auch da, liebe Leute, glaube ich, so ein Sarg kann garantiert auch sehr bequem sein. Trotzdem würde ich jetzt ungern mit meiner Frau gemeinsam in einem Sarg anstelle eines Bettes schlafen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Die drei sitzen jetzt entspannt auf dem Sofa, unterhalten sich und trinken ein bisschen was. Doch gegen 7.30 Uhr steht Daniel auf. Kurz darauf spürt Frank K., wie er einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt. Daniel hat ihn mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und dann Manuela befohlen, zuzustechen. Nach mehreren tiefen Messerstichen und harten Schlägen mit dem Hammer schneidet Manuela ein Pentagramm in seinen Bauch. Es waren genau 66 Messerstiche, die Manuela tätigte. Und das von jetzt auf gleich, liebe Leute, aber das noch nicht genug. Danach wird Frank K. mit einer Machete bis zur Unkenntlichkeit zerhackt. Als sie mit der Verunstaltung und dem Mord an Frank K. fertig waren, sprachen sie ein Gebet zum Teufel. Am nächsten Tag wurde die Leiche in der Wohnung gefunden. Der Leiche wurde mit dem Hammer der Kopf komplett zertrümmert. Also das Gesicht, das wurde vollkommen zertrümmert und so entstellt, dass die Leiche erst Tage später per DNA-Analyse identifiziert werden konnte. Das Pärchen war geflohen. Sofort, liebe Leute, gab es Berichterstattung in Presse und Fernsehen. Zusätzlich setzte der Staatsanwalt eine Belohnung von 3000 Mark aus für Hinweise. Und das Krasse ist, in der Wohnung von dem Ehepaar, was ja jetzt geflohen ist, hier Daniel und Manuela, befand sich eine Liste. In der Wohnung hing so eine Art Namensliste an einer Wand. Vermutlich von potenziellen Opfern. Denn auf der Namensliste war Frank K. abgehakt. Und zwar mit einem grünen Haken. Die Ermittler waren sich sicher, dass das so eine Art Todesliste für potenzielle Opfer gewesen sein musste. Und deswegen stellten die alle Menschen, die auf dieser Liste standen, unter Polizeischutz, während die Täter auf der Flucht waren. Auch die SS-Rohnen wurden von der Polizei sichergestellt. Man vermutete direkt eine Verbindung in die rechtsextreme Szene. Obwohl die Presse sofort von einem Satansmord berichtete, vermutete Silvia Eilhardt, das ist die Leiterin der Wittener Sektenberatungsstelle, in einem Pressegespräch, dass der Mord in einer Grauzone zwischen Rechtsextremismus und Satanismus angesiedelt sein könnte. Denn im Gegenzug zu provokant gekleideten Grufti-Szene seien organisierte Satanisten äußerlich meist unauffällig. Das Ehepaar flüchtete im Übrigen in einem beigefarbenen Opel Vectra. So einen bin ich früher auch gefahren, liebe Leute, aber meiner war aus dem Baujahr 2009 und dieser hat natürlich zu dieser Zeit noch nicht existiert. Das Ehepaar fuhr in Richtung Osten. Dort wurden sie dann ausgerechnet in Sonderhausen gesichtet und das ist ein Ort, in dem 1993 der damals 16-jährige Sandro Bayer auch von angeblichen Satanisten ermordet wurde. Er wurde damals von 3 Jugendlichen ermordet, ja, die sich Kinder des Satans genannt haben. Über den Mordfall in Sonderhausen wurde damals ganz ähnlich berichtet. Denn auch dieser wurde von der Presse als Satansmord bezeichnet. Hendrik M., einer der Täter damals, ist inzwischen zur Kultfigur einer neuen gewalttätigen Szene aufgestiegen, in der Satanismus und Rechtsextremismus verschmilzt und die sich, ja, die als Black Metal bezeichnet wird. Er wurde, und das ist ziemlich gruselig, zu einem Vorbild der härtesten, der harten dieser Szene. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da werden einfach so wirklich Mörder und Täter zu irgendwelchen Vorbildern in irgendwelchen Sekten. Was ist das? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe absolut keinen Plan, was ich davon halten soll. Ich finde es auf jeden Fall total krass, vor allem als ich jetzt so diese Satanskirche gesehen hatte. Ja, weil das werden ja halt auch irgendwelche Jugendlichen gewesen sein. Irgendwie zwecks Mutprobe, Tauben abschlachten, so. Und das fängt ja meist schon sehr, sehr früh an, sowas. Ich weiß nicht, ob viele von euch halt sich intensiv mit True Crime beschäftigen, aber gerade Menschen, die später zu Tätern werden oder gar Serienmörder, meistens findet man erste Hinweise bereits schon in der Kindheit, ne? Tiere quälen, ins Bett machen, Brandstiftung, all sowas können, ja, Indizien sein, beziehungsweise sind auf jeden Fall oftmals Indizien für Kindesmissbrauch, aber gerade sowas, da erkennt man ganz schnell Muster zu später potenziellen Tätern. Das sind auf jeden Fall Dinge, die man, ja, sich genauer anschauen sollte, wenn man sowas im Kindesalter bemerkt, die man hinterfragen sollte. Auch an das Umfeld, ganz, ganz wichtig. Das Ehepaar Manuela und Daniel R. wollten stark sein. Die wollten definitiv auch stark sein. Sie bewunderten Hendrik M. Denn das Gruselige ist, liebe Leute, der Name von Sandro Bayers Mutter, der ja ermordet worden ist, 1993, stand ebenfalls auf ihrer Todesliste. Der Name der Mutter von dem Jungen. Auf ihrer Flucht, beziehungsweise während ihrer Flucht, haben sie mit Pistolen eine Apotheke überfallen und danach in einem Baumarkt eine Kettensäge gekauft. Ihre Waffen, Pistolen, Messer, Kettensäge haben sie so positioniert, dass sie im Auto während der Flucht stets griffbereit lagen. Doch nach 5 Tagen wurden Daniel und Manuela von der Polizei in der Nähe von Jena gestellt. Die beiden hatten sich noch die Köpfe rasiert gehabt, um sich irgendwie zu tarnen, doch das hat ihnen nichts genutzt. Sie wurden mit einem Polizeihubschrauber sofort nach Bochum gebracht. Nun hat sich halt bei vielen die Frage gestellt, wie haben die beiden sich überhaupt kennengelernt? Gerade so Pärchen, die heiraten, die dann zusammen morden oder solche Taten begehen, ne? Das ist schon wirklich eine seltene Sache, aber auch echt eine gruselige. Kennengelernt hatten sich die Täter tatsächlich vor ihrer Tat über eine Kontaktanzeige, die Daniel R. damals in einer Metal-Zeitschrift aufgegeben hatte. Er schrieb da wortwörtlich rein, pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, die alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat. Also wer da bei Tinder und Co. auf Match tippt, da war ich mir dann wirklich schon Sorgen, liebe Leute. Ja, aber Manuela hat sich daraufhin gemeldet, das wissen wir ja. Daniel war damals 25 Jahre alt und wohnte zuvor in Herten. Seine Prinzessin der Finsternis, Manuela, war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Die beiden trafen sich dann auf Friedhöfen oder in Ruinen. Das erste Date war ganz romantisch auf einem uralten Friedhof in Recklinghausen. Alles so irgendwie im Kreis Recklinghausen. Ich finde das gruselig, weil das ist im Ursprung meine Heimat, liebe Leute. Aber ja, auf diesem uralten Friedhof in Recklinghausen haben die sich dann zum ersten Date getroffen. Und beide hatten sich schon ihr Leben lang mit Okkultismus und auch Satanismus beschäftigt. Doch sowohl Manuela als auch Daniel hatten einen festen Job, eine feste Arbeit. Manuela arbeitete in einer Bäckerei in Witten und Daniel war Autoteileverkäufer bei ATU Autoteile Unger. Kennt ihr ja, ne? Jeder sollte das kennen. Und er sollte dort sogar Geschäftsführer werden. Doch das ist immer so das Bild nach außen hin, ne? Eine Bäckereiverkäuferin, ein Geschäftsführer bei ATU. Sieht erstmal alles ganz nett aus. Doch nachdem sie zusammengekommen waren, sind sie auch direkt zusammengezogen und lebten in einer Dachgeschosswohnung in Witten. Schliefen in Särgen anstelle von Betten. Und sie tranken regelmäßig gegenseitig das Blut des anderen. Auf ein Fenster in der Wohnung war der Schriftzug Red Satan Leaves geschrieben. Beide gelten als narzisstisch und beide haben sich dann über die Jahre von anderen Menschen isoliert und lebten von da an komplett in ihrer eigenen Welt. Daniel galt als überdurchschnittlich intelligent mit einem IQ von über 140, aber er galt auch sein Leben lang als arrogant und Einzelgänger. Er war so der Typ, der wahnsinnig viel Spaß daran hatte, andere zu provozieren und zu schikanieren und selbst im Mittelpunkt zu stehen. Er galt als sehr dominant und aggressiv. Er hatte während seiner Bundeswehrzeit, der war im Übrigen auch bei der Bundeswehr, Kontakt zu Neonazis und arbeitete als Wahlhelfer für die NPD in Recklinghausen. Zusätzlich pflegte er auch eine Freundschaft mit den für die ebenfalls wegen Mordes verurteilten NPD-Politiker Wolfgang Käfer. Doch aus dieser Szene war er bereits ausgestiegen, bevor er Manuela kennenlernte. Seit März 2001 hörte Daniel angeblich Stimmen und bekam Befehle von Satan selbst. Im Urteil des Landesgerichts Bochum hieß es später, nach dem angeblichen Erhalt dieser Befehle entschloss sich der Angeklagte, Manuela zu heiraten und einen Menschen zu töten oder wie er es nennt, eine nutzlose Seele zu opfern. Für mich hört sich das eher so ein bisschen nach paranoider Schizophrenie an oder sowas ähnlichen, wenn man plötzlich irgendwelche Stimmen hört. Ja. Schwierig. Bevor Manuela Daniel kennenlernte, verabredete sie sich mit Fremden, um ihr Blut zu trinken und behauptete, dass Sonnenlicht ihr schaden würde, wie einem Vampir. Schon als 13-jähriges Mädchen wandte sie sich der Gothic-Szene zu und bezeichnete sich später selbst als Satanist. Aber nicht nur das, sie bezeichnete sich selbst auch als Domina und ließ sich als Model in der BDSM-Szene und Fetischszene fotografieren. In dieser Szene wurde sie Allegra genannt. Sie hatte aufgesetzte oder sogar implantierte Fangzähne. Offenbar hielt sie sich zumindest phasenweise wirklich für einen Vampir. Also so wirklich, wirklich. Doch später behauptete sie in einem Artikel, von Menschen aus der rechtsextremen NPS, das heißt eine NS-Black-Metal-Szene, beeinflusst worden zu sein. Und nun möchte ich euch auch noch mal ein bisschen was über das Opfer erzählen. Denn ja, jetzt haben wir nur was über die Täter gehört. Und zwar Frank K. Er galt als ruhiger, höflicher und freundlicher Mann, hörte gerne die Musik der Beatles und bezeichnete sich selbst als Christ. Vielleicht wurde er deshalb als Opfer ausgewählt? Ganz genau weiß man das nicht. Seine Eltern sagten der Presse, dass er, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte, in ein Kloster gehen wollte. Er stammte aus Datteln und hat früher zusammen mit Daniel R. Autoteile verkauft. Die Gerichtsmedizinerin stellte halt im Nachhinein an der Leiche fest, dass er sich nicht gewehrt hat und deswegen ging man auch von einem hinterlistigen Mord aus. Im Gerichtsverfahren vor dem Landesgericht Bochum haben die beiden dann die Tat gestanden. Doch allerdings beriefen sich beide darauf, dass Satan sie zu dem Mord getrieben habe und es ihnen befohlen hat. Sie selbst können ja nicht direkt was dafür, denn sie seien ja nur Werkzeuge gewesen. Nach nur 7 Verhandlungstagen wurden die beiden dann im Januar 2002 zu Freiheitsstrafen wegen gemeinschaftlichen und heimtückischen Mord verurteilt. Daniel R. zu 15 Jahren und Manuela R. zu 13 Jahren. Beide sollten zum Maßregelvollzug in eine forensische Psychiatrie. Doch das Ding ist, Daniel R. hat sich vehement gegen eine Psychotherapie gewehrt. Er hat sie permanent verweigert und so kam er 2004 in die Justizvollzugsanstalt Bochum. Er hat sich so krass gewehrt und meinte halt immer, dass alle irgendwie verrückt seien, nur halt er nicht. Manuela kam dann in eine psychiatrische Klinik in Lippstadt. Ein Gutachter diagnostizierte bei beiden eine narzisstische Persönlichkeitsentwicklung. Aber noch bei den Verhandlungstagen, liebe Leute, kamen unheimlich viele Besucher. Es waren permanent Fotografen und Journalisten anwesend und es kamen junge Besucher, vor allem ja jugendliche Fans der beiden Täter. Viele drückten Bewunderung für die beiden aus und man fürchtete daraufhin Nachahmungstäter. Und jetzt nochmal kurzer Liebesbreak, denn kurz nach dem Gerichtsprozess ließen sich Daniel und Manuela scheiden. Was auch noch interessant ist zu wissen, in den Berichterstattungen durch die Presse und Fernsehen hält sich bis heute hartnäckig die Behauptung, dass es 66 Messerstiche, Hammerschläge und Machetenhiebe gewesen seien. Sogar in den Wikipedia-Artikeln zu dem Fall steht diese Information. Die Zahl 66 hatte der Staatsanwalt in der ersten Pressekonferenz am 11. September genannt. Ja, und man hat halt gedacht, dass das irgendwie in Zusammenhang steht, ne? Wegen 66. Im Verlauf des Prozesses erklärte aber der Gerichtsmediziner, dass es ein Zufallsfund sei und quasi eine Schätzung gewesen ist. Die Leiche war nämlich so bestialisch entstellt, dass er einzelne Schläge und Stiche gar nicht mehr unterscheiden konnte. Ja, und wie das halt so ist in den Medien, ne? Trotzdem hat sich die Behauptung mit den 66 Messerstichen bei der Tat ja in den Berichten weiterhin verbreitet. Ja, weil die Zahl halt so gut zu der Zahl des Teufels passt, ne? 666. Und den Umständen der Tat. Doch halten wir fest, eigentlich kann man gar nicht genau wissen, wie viele Stiche es letzten Endes wirklich waren, weil die Leiche einfach zu bestialisch zugerichtet war und einfach komplett entstellt. Also es handelt sich hier lediglich nur um eine Schätzung. Man kann es nicht genau sagen. Was auch noch ganz interessant ist, Daniel R. hatte im Jahr 2004 ein Buch veröffentlicht. Ein Buch mit dem Titel Fehlercode 211, der Satansmord von Witten. Was wirklich geschah. In diesem Buch widerruft er sein Geständnis. Er behauptet darin, dass er nie wirklich an Satan geglaubt hätte und die Stimmen erfunden hätte, um seine Ex-Frau zu schützen und die Schuld auf sich, um die Schuld halt auf sich zu nehmen. Er beschrieb auch, wie er nach und nach sein Leben für sie ruiniert hat, seine Karriere sich verbaut hat und einen hohen Kredit aufgenommen hätte, um ihre Wünsche und Ansprüche zu erfüllen. Glauben wir ihnen, liebe Leute? Er beschuldigte sie auch, ihn manipuliert zu haben und dass sie die Mörderin ist und er selbst unschuldig. Zusätzlich, also erst sagt er, dass sie auf jeden Fall die Mörderin ist und er unschuldig und er schreibt darin auch und meint, dass eine unbekannte Person im Hausflur gelauert hätte und der Haupttäter gewesen sei. Und er habe damit überhaupt nichts zu tun. Klingt für mich irgendwie mega strange, ehrlicherweise. Ja, aber wegen seiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung und auch, weil er gar keine Beweise für seine Behauptung hat, wurde er von niemandem ernst genommen. Im Jahr 2006 wurde Manuela R. aus der Haft entlassen. 2016 wurde gegen Daniel R. erneut Anklage erhoben, da er 2010 aus der Haft heraus die Ermordung seiner Ex-Frau Manuela geplant haben soll. Er wurde allerdings als Unschuldiger freigesprochen. Im Jahr 2017 wurde auch Daniel R. endgültig aus seiner Haft entlassen. Die Aufenthaltsorte und Identitäten der beiden werden der Öffentlichkeit nicht verraten. Ja, nachvollziehbar. Persönlichkeitsschutz und so, ne? Und ja, man hat halt Angst und die Befürchtung, dass die belästigt werden könnten von der Presse oder von Fans. Überleg mal, liebe Leute, solche Menschen haben richtige Fans, ne? Es heißt aber wohl, dass die beiden ein völlig neues Leben führen, in familiären Verbänden leben und das Ruhrgebiet verlassen haben. Man muss noch dazu sagen, also beide traten ja während der Haft zunächst eine Therapie an und Manuelas Haftstrafe wurde sogar verkürzt daraufhin. Also sie kam raus und sie galt dann auch komplett als geheilt. Also ihr wurde diagnostiziert, sie sei geheilt und alles sei gut. Und bei Daniel R., der blieb sogar wegen dem Verdacht 1-2 Jahre länger. Er hat damals Brieffreundschaften gepflegt und hat dann jemanden versucht zu beauftragen, seine Ex-Frau zu ermorden. Ja, diese Brieffreundschaft, die ging dann zur Polizei, aber irgendwie wurde der da trotzdem freigesprochen, weil die Beweise wohl irgendwie einfach nicht ausreichend waren. Klingt auf jeden Fall alles schon ziemlich krass, aber was noch krasser ist, dass es leider Gottes auch zu Nachahmungstaten kam, wovon man wirklich Angst hatte. Doch erstmal wollte ich euch noch was anderes erzählen, denn was mir gerade eingefallen ist, und das hätte ich vorhin noch einbringen können, als ich euch so ein bisschen über Satanismus aufgeklärt habe, ein bisschen was erzählt habe, alles nicht, weil dann würden wir hier 2 Stunden oder so darüber sprechen. Das war wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, dass im Jahr 1966 Anton Sandor Lovell in San Francisco die sogenannte Church of Satan gründete. Die erste anerkannte satanistische Gemeinschaft. Ja. Und der hat bis zu seinem Tod im Jahr 97 behauptet, den modernen organisierten Satanismus erfunden zu haben. Mittlerweile gibt es aber viele andere anerkannte Gemeinden, wie unter anderem den Temple of Satan. 1969 veröffentlichte er im Übrigen die Satanistische Bibel, eines der populärsten Bücher unter den modernen Satanismus, selbst wenn sie auch von anderen Gruppen ja, benutzt wird oder so. 1999 ist das Buch dann auf Deutsch erschienen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwen von euch interessiert, aber ich dachte, ich bringe das einfach nochmal ein hier zum Thema Satanismus, weil wir hier so viel drüber reden. Leute, hier müsst man eine Strichliste machen. Wie oft habe ich heute das Wort Satanismus benutzt? Ja, zurück zu der Angst vor Nachahmung, liebe Leute. Die Berliner Zeitung veröffentlichte im Januar 2002 einen längeren Text. Darin wird der Zusammenhang zwischen dem Gerichtsprozess der beiden Täter, Manuela und Daniel, und den angeblichen Gefahren durch Sekten, Satanismus und Subkulturen wie Black Metal und Gothic-Szene hergestellt. Die Angst vor Nachahmung durch Bewunderer und Fans von Daniel und Manuela R. war einfach wahnsinnig, wahnsinnig groß, und tatsächlich gab es auch leider welche. Denn im März 2002, kurz nach dem Urteil gegen Daniel und Manuela, erstach ein 16-Jähriger in Olpe seine Eltern. Er hatte zuvor Sympathie mit Daniel und Manuela R. bekundet. Die Tat wurde aber als das Suchen nach Aufmerksamkeit eines Möchtegern-Satanisten eingeschätzt worden. Wobei eigentlich ist es komplett egal, wie du es einschätzt, da hat einfach ein fucking 16-Jähriger seine Eltern ermordet, weil er Daniel und Manuela R. bewundert hat. So, wisst ihr, was ich meine? Auch schon heftig, ey. Im Jahr 2002, also ebenfalls 2002, kam es zu einer weiteren Nachahmungstat. Ein junges Pärchen, erst 19 und 21 Jahre alt, hat einen älteren Mann nachts mit zahlreichen Messerstichen schwer verletzt. In der Wohnung der beiden Täter wurden Bilder und Zeitungsausschnitte von Daniel und Manuela gefunden. Ja, liebe Leute, und das war's tatsächlich mit dem Fall. Sehr, 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 sehr gruselig, aber eine Sache lernen wir daraus. Es ist eigentlich egal, welche Gemeinschaft oder Gruppe, es wird immer Leute geben, die aus der Reihe tanzen. Gestalten, die solche Sachen tun und versuchen, das mit irgendwas zu rechtfertigen. Es wird immer Menschen geben, die sich als leichte Opfer manipulieren lassen und denken, sie würden durch irgendwelche Taten dazugehören. Aber zum Glück sind solche Dinge häufig Einzelfälle. Und im Allgemeinen ist es so, dass der Satanismus als harmlos eingestuft worden ist. Denn es ist nicht der Satanismus als solches, der dafür sorgt, dass Menschen gefährlich sind, sondern es sind die einzelnen Menschen, die, ja, sich zu einer gefährlichen Gruppe zusammenschließen. Im Allgemeinen hat das aber nicht direkt was mit Satanismus zu tun. Ja, und auch wenn es harmlos eingestuft worden ist, so ist es dann doch immer gruselig, wenn man das Wort Satanismus hört und Opfergaben und dies und das. Ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Meinung zu dieser Thematik, was euch da einfällt und vor allem, was eure Gedankengänge sind. Ja, und vor allem eure Meinung dazu, zum kompletten Thema. Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare und auch ja, zum TikTok-Video, was ich nochmal posten werde. TikTok, Instagram, überall werde ich das hochladen. Den Link dazu findet ihr wieder in der Folgenbeschreibung. Und jetzt müssen wir dann erstmal alles hier so ein bisschen sacken lassen, finde ich, oder? Das war nämlich ein ziemlich gruseliger Fall, meiner Meinung nach, aber passend zum Herbstwetter. Es ist September, in 3 Wochen kommt eine neue Folge raus und ich werde natürlich, jetzt gerade im Herbst, das ist meine Lieblingsjahreszeit, das Thema so ein bisschen anpassen und schon schauen, dass ich, ja, Orte nehme, die einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Wobei ich mir gerade so ein bisschen die Frage stelle, bei welchem Ort ist das nicht so? Ich meine, bei fast jedem Ort, da steckt ja irgendwas Grausames, Gruseliges hinter, ne? Und das reicht schon völlig aus. Aber trotzdem ist es eigentlich ein ganz passendes Wetter und eine ganz passende Jahreszeit für Podcast, denn man kann sich schön in eine Heizdecke einkuscheln, einen Tee machen nach einem regnerischen Tag, wo man noch schön mit dem Köter spazieren war. Ja, und dann einfach den Podcast hören. Und ich frage mich, ob irgendwer überhaupt bis hierhin jetzt gehört hat, weil wir hören ja jetzt langsam auf, aber ich verweise nochmal auf den Link in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich nämlich sehr, sehr, sehr gerne unterstützen. Es geht um neues Equipment, es geht um mehr Zeit, die dadurch auch geschaffen wird, um vielleicht langfristig eine Folge alle 2 Wochen oder vielleicht sogar jede Woche aufnehmen zu können. Aber ich glaube, alle 2 Wochen ist realistischer und damit könntet ihr doch auch leben, oder? Weil viele von euch haben gesagt, boah Mel, wann kommt endlich wieder eine Folge online? Und ich höre immer wieder, Ja, dass 3 Wochen einfach viel zu lang sind und vor allem, wenn ich dann so eine Sommerpause dazwischen setze, wie ich es jetzt gemacht habe, dann sind es einfach 6 Wochen, die ihr auf eine neue Folge warten müsst. Ist natürlich nicht ganz so geil, aber mal schauen, was sich da in Zukunft so ändert. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine geile Zeit bis dahin und freue mich, wenn ihr auch in 3 Wochen wieder einschaltet und mir hier bei meinem Gelaber zuhört. Ja, und an alle, schaut gerne, wie gesagt, in die Folgenbeschreibung, falls ihr mich unterstützen wollt, falls ihr den Link sucht zum aktuellen Beitrag der Folge, weil den muss ich jetzt erstmal, da werde ich mich jetzt dran setzen, dann werde ich nämlich schön, ja, ein nettes Video basteln. Ich werde das Alter auf jeden Fall nochmal hochladen und vergesst nicht, das ist wirklich sehr, 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 sehr alt. Und dann werden wir auch anhand der Kommentare direkt sehen, dass sich da einige sehr getriggert fühlen. Aber ich hoffe, ich konnte mit der Folge ein bisschen was aufklären. Ja, und ansonsten weiß ich nicht mehr, was ich jetzt noch so sagen soll. Das ist immer so ein Gespräch, welches sich so dem Ende neigt. Ja, leg du auf. Nein, leg du auf. Nein, leg du auf. Du legst zuerst auf. Leute, hier legt keiner auf. Hier drücke ich jetzt die Aus-Taste und wir hören uns in 3 Wochen wieder. Vielen, vielen lieben Dank an alle Zuhörer und bis in 3 Wochen. Und vergesst bitte nicht, Herbstdeko zu kaufen. Ne? Irgendwelche Blätter, Kürbisse, all sowas. Geht Kürbisse schnitzen, macht irgendwas Geiles, geht in ein gruseliges Maislabyrinth. Es ist Herbst. Herbst ist so meine absolute Lieblingsjahreszeit. Nutzt die aus. Und vor allem können wir mal, da wollte ich vorhin auch noch drüber reden, können wir mal über Herbstmode reden? Wie geil ist bitte Herbstmode? So geile Übergangsjäckchen, so schöne Mantel, ein schöner Herbstschal, die Töne, so diese braunen Beige-Töne, die man dann so anzieht, schwarz. Hübsch, oder? Ja, raus aus den bunten Farben, rein in das schöne Beige, in das schöne, ich höre jetzt auf zu reden. So, tschüss ihr Lieben, bis in 3 Wochen.